Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Könnt ihr meine Folie einmal einblenden oder muss ich da selber? Jetzt ist sie da, ja. Auf diesem Gemälde von Tizian wird Sisyphus dargestellt. Man sieht, wie er einen großen Felsbrocken trägt, man sieht seine Anstrengung, man sieht, wie er unter dieser Last ächzt und leidet. Und sein Ziel ist es, diesen Felsbrocken oben auf den Gipfel zu bringen, um ihn dort abzuladen. Wir sehen, wie er am Berg, auf diesem schmalen Bergpfad unterwegs ist. Wir sehen, wie links von ihm der Abgrund ist. Und sein Ziel ist es, auf diesen Berg zu kommen, diesen Felsbrocken dort abzulegen. Ich denke, wir alle kennen die Tragik des Sisyphus. Die Tragik des Sisyphus ist, und darin lag ja seine Strafe, er musste diesen Felsbrocken auf den Berg bringen. Und kurz bevor er am Gipfel war, da entglitt ihm der Felsbrocken und er rollte runter und lag unten im Tal. Und Sisyphus musste wieder hier absteigen und das Ganze begann immer wieder und immer wieder und immer wieder von vorne. Darin liegt seine Tragik. Manchmal habe ich den Eindruck, das ist auch die Tragik von uns Christen. Wenn man auf das Leben von uns Christen schaut, habe ich manchmal den Eindruck, auch unser Leben sieht manchmal so aus. Wir leben in dieser Welt, wir tragen eine Last. Es ist anstrengend manchmal. Und irgendwie kommt immer wieder das Gleiche. Es kommt immer wieder dazu, dass wir, wenn wir am Ziel zu sein scheinen, es doch nicht erreichen. Doch wieder versagen. Doch wieder herabsteigen müssen und wieder diesen Felsbrocken auf uns nehmen müssen und hochsteigen müssen. Ich möchte mit uns heute Morgen einen Text lesen. Den finden wir in dem Kolosserbrief, das ist Kolosser 3, die Verse 1 bis 11. Ich lese uns die Verse. Da schreibt Paulus: Seid ihr nun mit Christus auferstanden? So sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus, euer Leben, sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. So tötet nun die Glieder, die auf Erden sind: Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um solcher Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. In dem allen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr noch darin lebtet. Nun aber, legt alles ab von euch: Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde. Belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Da ist nicht mehr Grieche oder Jude, Beschnittener oder Unbeschnittener, nicht Grieche, Sküte, Sklave, Freier, sondern alles und in allen Christus. Ich habe diesen Text und die Predigt heute mit folgendem Thema überschrieben: Siegreiches Leben ist möglich. Siegreiches Leben ist möglich. Den ersten Punkt, den ich hier ableite aus dem Text, ist: Kommt nicht? Gut, dann sage ich es einfach. Such Jesus, nicht dich selbst. Such Jesus, nicht dich selbst. Paulus stellt hier eine Frage: Seid ihr mit Christus auferstanden? Seid ihr mit Christus auferstanden? Und diese Frage muss jeder persönlich für sich beantworten. Bin ich mit Christus auferstanden? Bin ich von Neuem geboren worden? Hast du es erlebt, dass durch den Glauben an Jesus und an sein Erlösungswerk deine Schuld vergeben wurde und du ein neuer Mensch wurdest? Hast du die verändernde Kraft der Auferstehung erlebt? Hast du die Auferstehungskraft erlebt? Wenn du hier mit Nein antwortest, dann kann ich dir sagen, dann gilt dir dieser Text nicht. Kannst du trotzdem hier drinnen bleiben, aber der Text ist nicht für dich. Wenn du hier mit Ja antwortest, dann gilt dir hier das Wort. Bist du mit Christus auferstanden zu einem neuen Leben, so suche, was droben ist, wo Christus ist. Jetzt kann man sich die Frage stellen, was ist droben? Droben ist Gottes Herrschaftsbereich. Ist das Reich, in dem Gott schon seine Herrschaft, ja, wo sie Realität ist, wo Gott regiert. Man könnte einfach sagen, es ist der Himmel. Und Paulus spricht hier einmal davon, suchet, was droben ist. Und suchen ist hier in der Gegenwartsform gewählt und das drückt die Dauer aus. Das heißt so viel wie suchet immer zu. Das bezieht sich auf das Tun. Suchet immer zu. Damit meint Paulus nicht einmal kurz Ausschau halten nach Christus. Ja, ich weiß nicht, wie das bei euch zu Hause läuft. Oft ist es ja so bei Kindern, wenn die irgendwas suchen, ja, einmal ins Zimmer reingeschaut, ja, wo ist mein Fußballtrikot? Nicht gefunden oder nicht gerade gesehen, Tür zu, das Fußballtrikot ist nicht da, ich habe es nicht gefunden. Oder das Spielzeug, mal eben schnell reingeschaut, nicht gefunden und dann sagt man, ich habe es nicht, es ist nicht da. Das ist nicht gemeint, sondern suchen ist, die Dauer wird hier ausgedrückt, die Gegenwartsform, suchet immer zu, bleibt dabei. Suchet, was droben ist. Ein anderes, oder in den weiteren Versen spricht Paulus hier vom Trachten nach dem, was droben ist. Und Trachten meint die Grundhaltung einer Person, die Ausrichtung einer Person. Mein Denken, mein Wollen, mein Fühlen ist auf etwas ausgerichtet. Und hier sollen wir mit der ganzen Person, mit allem, was uns ausmacht, auf den Himmel ausgerichtet sein, was droben ist. Als Auferstandener in Christus, richte dein Herz auf den Himmel aus. Doch Paulus wird hier noch viel konkreter. Es geht ihm nicht nur um den Himmel als Ort, als schönen Ort, wo wir uns ausrichten sollen, was wir im Blick haben sollen, sondern das Droben verbindet er mit der Person Jesus Christus. Er ist im Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes. Es ist der Herrschaftsbereich Jesu. Wenn du neues Leben durch Jesus erhalten hast, dann suche ihn mit ganzem Einsatz. Suche ihn in seinem Wort. Jesus sagt, die Schrift ist es, die von mir zeugt. Schau nach in der Bibel, wo wird der Jesus vorgestellt? Wie ist Jesus? Wie hat er geredet? Was hat er geredet? Was hat er getan, als er hier auf der Erde war? Wie hat er Menschen behandelt? Wie ging er mit Kritik um? Wie ging er mit Geld um? Was sagt er zum Besitz? Was war Jesus wichtig? Was sagt Jesus aus über Gott? Was sagt Jesus über Sünde? Suche Jesus. Ein Riesenproblem vieler Christen ist, sie lesen die Bibel so als Praxisratgeber für ein angenehmes Leben. Sie wollen immer nur so ein paar praktische Tipps. Gib mir mal so ein paar praktische Tipps für meinen Alltag. Und wisst ihr was? Sie lesen an Jesus vorbei. Sie lesen an Jesus vorbei. Sie suchen nicht ihn. Sie suchen sich selbst. Suche Jesus, nicht dich selbst. Suche ihn im Gebet. Geh auf die Knie vor ihm, bitte ihn, dass du mehr von ihm erfahren, mehr von ihm verstehen möchtest. Bitte ihn, dass er mehr Raum in deinem Leben gewinnt. Bitte ihn darum, dass du ihn mehr kennenlernen möchtest, mehr lieben lernen möchtest. Wir haben es vorhin gehört, wie der Jona in allen Lebenslagen dann beten musste im Maul des Fisches. Suche Jesus. Es gibt Dinge, die suchen wir so halbherzig. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Das sind meistens Dinge, die sind mir nicht so wertvoll oder die brauche ich jetzt gerade nicht dringend. Deswegen sind sie mir dann ja auch nicht wertvoll. Da gucke ich mal nach und wenn ich sie dann nicht gefunden habe, dann naja, juckt mich das eigentlich auch nicht. Da suche ich auch nicht länger nach. Es gibt aber Dinge in meinem Leben, die sind mir extrem wertvoll. Und dann merken wir, huch, mein Portemonnaie ist weg, mein Smartphone ist weg oder mein Autoschlüssel ist nicht da. Und dann merken wir, oder werden wir ganz kribbelig und hibbelig. Und dann gehen wir hin und dann suchen wir. Und dann suchen wir wirklich. Dann stellen wir das ganze Haus auf den Kopf, bis wir die Sache gefunden haben. Jesus ist das Wertvollste, was wir suchen sollen. Wir müssen unser Lebenshaus auf den Kopf stellen. Paulus sagt, du sollst ihn nicht nur suchen, sondern wenn du neues Leben durch Jesus erhalten hast, dann soll dein Herz, dann soll deine ganze Person auf Jesus ausgerichtet sein. Dein Denken soll auf Jesus ausgerichtet sein. Dein Herz soll an Jesus hängen. Paulus richtet den Blick der Kolosser-Christen auf Christus. Auf Christus. Und warum tut er das? Weil diese Gemeinde abgelenkt wurde von Christus weg. Sie wurden abgelenkt. Und jeder von uns steht jeden Tag neu in der Gefahr, abgelenkt zu werden von Christus. Ihn nicht mehr zu suchen, nicht mehr nach ihm zu trachten. Paulus nennt die Probleme in der Gemeinde in den Kapiteln vorher. So ist zum Beispiel dort in der Gemeinde Philosophie aufgetreten, Menschenweisheit. Man hat sich darum plötzlich bemüht. In der Gemeinde kam es zu Gesetzlichkeit, es kam zum Schwärmertum und es kam zur Verweltlichung. Und so nennt Paulus zum Beispiel in Kapitel 2 die Gesetzlichkeit, die aufkam. In die Gemeinde schlich sich Gesetzlichkeit ein. Du darfst das nicht trinken als Christ. Du darfst das nicht essen als Christ. Du musst als Christ diesen Feiertag halten und darauf musst du auch noch achten. Und wenn du das nicht tust, dann lebst du nicht mehr auf dem richtigen Weg mit Jesus oder bist nicht mehr unterwegs mit ihm. Paulus entlarvt das alles sehr schnell hier. In der Gemeinde schlich sich Schwärmertum ein. Da gab es Menschen, die verehrten Engel plötzlich. Die hatten Offenbarungen, die hatten Visionen. Und sie berichteten davon, erzählten davon. Und Paulus sagt, wisst ihr was? Ihr gebt euch so demütig in dem, was ihr scheinbar geschaut habt und was ihr anbetet, aber ihr seid fleischlich. Ihr seid aufgeblasen. Paulus entlarvt sie so schnell und einfach, weil er das Echte kennt. Wer das Echte kennt, erkennt die Fälschung. Und Paulus sagt zu den Christen in Kolosser, sucht Christus. Er rückt Jesus wieder in ihr Blickfeld. Und wenn du neues Leben durch Jesus Christus erhalten hast, dann suche ihn nicht in religiösen Systemen. Suche bei Christus, hab Jesus im Blick. Dein Denken, dein Wollen soll auf Christus ausgerichtet sein. Und es soll von Christus bestimmt werden. Siegreiches Leben ist möglich. Such Jesus, nicht dich selbst. Lass mich einen zweiten Gedanken hier aus dem Text ableiten. Siegreiches Leben ist möglich. Den Himmel erwartend, so habe ich es mal überschrieben, den Himmel erwartend. Warum soll ich Christuswärts denken und leben? Und Paulus nennt den Grund in Vers 3. Dort heißt es nämlich, denn ihr, ihr Lieben, ihr seid gestorben. Wer kann denn nur auferstehen zu einem neuen Leben mit Christus? Doch nur der, der vorher gestorben ist, oder? Wenn ich nicht gestorben bin, dann kann ich auch nicht auferstehen zu einem neuen Leben. Und immer wieder entdeckt man, Menschen glauben an einem verkürzten Evangelium. Sie sind dankbar dafür, dass Christus an ihrer Stelle gestorben ist. Das nehmen sie freudig auf. Sie sagen Ja zum Kreuz Jesu. Aber sie sind nie gestorben. Sie selbst sind nie gestorben. Sie leben ihr eigenes Leben selbstbestimmt weiter. Sie sind nicht gestorben. Du musst gestorben sein, bevor du auferstehen kannst. Dein Selbst musst du verleugnen, sagt Jesus. Es in den Tod geben. Und ich sterbe, heißt, ich sterbe meine eigene Gerechtigkeit. Ich sterbe meine eigene Anstrengung, gut sein zu wollen vor Gott. Ich sterbe meine Selbstrechtfertigung und ich erwarte nichts mehr von mir. Und ich erwarte alles von Jesus. Du musst erst sterben. Es ist die totale Kapitulation vor der Liebe Jesu. Er hat gewonnen. Er hat gewonnen und er ist jetzt Herr. Und er hat die Kontrolle als Herr über mein Leben. Ich führe kein Leben mehr, das ich selbst bestimme, sondern das Christus bestimmt. Ein Christusbestimmtes Leben. Und deswegen konnte ein Paulus sagen, ich lebe, doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und weil ich gestorben bin, kann ich inmitten dieser Welt ein siegreiches Leben führen. Weil ich gestorben bin, soll ich nicht mehr nach dem trachten, was hier auf der Erde ist. Paulus sagt hier weiter, und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Da ist neues Leben, da ist Auferstehungsleben bei euch. Doch dieses Leben in seiner ganzen Fülle, es ist noch verborgen, es ist noch nicht offenbar. Als ich mich bekehrt habe zum Herrn Jesus, zum Glauben kam, da stand ich nicht plötzlich auf und war ein völlig anderer Mensch, hatte einen neuen Körper und stand da mit Macht und Kraft und ihr wie Blitze zuckten aus meinem Auge. Ich stand da, ich war ein kleiner Junge. Es hat sich äußerlich gar nichts verändert, aber ich war ein neuer Mensch innerlich. Wir haben immer noch unsere Kämpfe hier in der Welt, unsere Anfechtung, unsere Krankheiten. Das neue Leben in seiner ganzen Fülle, in seiner ganzen Herrlichkeit ist für uns noch nicht sichtbar. Genauso wie Jesus als Weltherrscher noch nicht sichtbar ist, noch nicht da ist. Wie Jesus als der Weltenrichter noch nicht offenbar ist. Und dieses Leben, wie Paulus hier sagt, das so verborgen ist, das kann manchmal schwankend machen. Da kommt man vielleicht mal ins Zweifeln. Und es kann zu einem Leben führen, wo wir keinen Sieg erlangen, weil wir anfangen zu schwanken. Aber Paulus sagt, es ist noch nicht sichtbar, das neue Leben, aber es ist jetzt schon Realität. Das ist fix. Es ist Realität in Christus. Es ist schon garantiert. Und da lenkt Paulus den Blick drauf. Nicht, weil ich dieses neue Leben bewahre und weil ich die Garantie dafür bin. Nein, weil es mit Christus in Gott verborgen ist, sagt Paulus. Mit Christus in Gott verborgen. Und ihr Lieben, von dort kann es mir niemand nehmen. Von dort kann es mir niemand nehmen. Der Sohn und der Vater sind dafür die Garanten und schenken mir die Gewissheit. Paulus geht weiter und er sagt, wenn der Christus euer Leben sich offenbaren wird, wenn der Christus euer Leben sich offenbaren wird, dieses Leben, das wird nicht im Verborgenen bleiben, sagt Paulus, den Himmel erwartend. Dieses Leben wird nicht im Verborgenen bleiben, sondern Christus wird sich offenbaren. Und ich weiß, meine Zukunft ist bei Christus, ist in seiner Herrlichkeit. Ich weiß, als neuer Mensch werde ich bei Christus in der Herrlichkeit sein. Christus wird sich offenbaren eines Tages. Du als Wiedergeborener, als neue Kreatur, wirst bei Christus sein. In der Herrlichkeit sein. Und diese Gewissheit der künftigen Herrlichkeit, die gibt Sieg im jetzigen Leben. Die gibt Sieg im Jetzt, im Hier und Jetzt auf dieser Erde. Du bist ein Himmelsbürger. Du hast dein Bürgerrecht im Himmel. Und das ist garantiert in Jesus. Und das ist bestätigt vom Vater. Und als Himmelsbürger sollen wir uns mit der Himmelspolitik befassen. Mit den Gesetzen, mit den Regeln, die in seinem Reich gelten. Mit dem Herrscher, der dort regiert, wenn Christus sich offenbaren wird. Ihr lieben Geschwister, das kann heute passieren. Es kann heute passieren, dass Christus sich offenbaren wird. Es kann sein, dass Christus sich uns heute offenbaren wird. Dass er seine Gemeinde heute zu sich holt. Den Himmel erwartend, leben wir so? Christus erwartend jederzeit? Jesus kann jederzeit wiederkommen. Das ist die Lehre des Neuen Testamentes. Das ist das, was Jesus uns verkündet hat. Das ist die Erwartung, in der ein Paulus lebte. Und deshalb sollen wir himmelwärts gerichtet leben. Nicht nach dem trachten, was auf Erden ist. Diese Dinge auf der Erde, die sollen für uns keinen Reiz mehr haben. Die neuesten Klatsch- und Tratschgeschichten sollen keinen Reiz mehr für uns haben. das neueste Video auf YouTube, die Börsenkurse, die Rentenentwicklung, die wirtschaftliche Entwicklung, die demografische Entwicklung. Wie viel Ablenkung täglich von Christus. Jeden Tag neu soll uns die Freude darüber geraubt werden, wie Jesus sagte, dass unsere Namen im Himmel stehen. Die Freude soll uns geraubt werden. Wir werden abgelenkt von Christus und von unserem Ziel. Und wir verlieren die Kraft für den täglichen Kampf. Wie viel religiöse Ablenkung, Gesetzlichkeit, Schwärmertum, Menschenweisheit. Ablenkung. Und sie raubt uns am Ende die Kraft für ein siegreiches Leben. Die Gewissheit, eines Tages bei Jesus in seiner Herrlichkeit zu sein, befähigt mich, im Hier und Jetzt ein siegreiches Leben zu führen. Den Himmel erwartend. Das ist die Ausrichtung, die wir einnehmen sollten. Lass mich einen letzten Gedanken ableiten aus diesem Text. Sei kompromisslos gegenüber Sünde. Sei kompromisslos gegenüber Sünde. Paulus sagt, daher tötet eure Glieder, die auf Erden sind. Daher tötet eure Glieder, die auf Erden sind. Das, was er bisher gesagt hat, ist die Voraussetzung für ein siegreiches Leben über Sünde. Wenn das meine Grundlage ist, dann ist ein siegreiches Leben über Sünde möglich. Hier ist kein frommer Wunsch. Man sagt, naja, eventuell, vielleicht. Das ist das, was du erleben kannst, Sieg über Sünde. Versteht mich nicht falsch und ich denke, ihr kennt mich schon lange genug. Ich glaube nicht an eine vollkommene Sündlosigkeit, die ich hier auf der Erde erlangen werde. Tötet die Glieder. Zeigt mir die Kompromisslosigkeit, die Entschlossenheit, nicht aus einer menschlichen Kraft heraus, nicht aus einer menschlichen Entschlossenheit heraus. Da wäre das Christentum ja nichts anderes als alle anderen Religionen auch. Die bemühen sich ja auch, Gutes zu vollbringen aus ihrer Kraft heraus. Nein, nicht aus der eigenen Kraft heraus, aus der Kraft, die Christus gibt. Aus dem Blick, der auf Christus gelenkt ist. Aus der Zuversicht, Christus kommt wieder. Ich erwarte das und ich freue mich darauf. Daraus soll ich und kann ich mit aller Entschlossenheit und Kompromisslosigkeit zur Sünde Nein sagen. Soll ich die krebsbefallenen Glieder amputieren? Da darf nichts verschont bleiben. Und hier fällt uns Jesu Wort ein, wenn deine Hand dich zur Sünde verleitet, dann hau sie ab. Dann schlag sie ab. Wenn dich dein Auge zur Sünde verleitet, so reiß es aus. Hier ist Entschlossenheit gefragt, kein zögerliches Verhalten. Keine Gnade mit Sünde. Kein Spielen mit Sünde, kein Rausreden, tötet die Glieder. Und Paulus nennt hier ganz konkrete Sünden. Und er nennt zunächst grobe Sünden. Er nennt hier Unzucht, er nennt Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde, Habsucht. Unzucht, das ist Hurerei, Ehebruch. Jeder Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe. Unreinheit, alle unnatürliche Sexualität. Leidenschaft kann man übersetzen mit gedanklich obszönes Begehren. Böse Begierde meint das intensive und gewalttätige Streben. Habsucht, wörtlich das mehr haben wollen. Habsucht ist das oder ist derjenige, wo der Sinn des Habsüchtigen auf den Besitz, auf das Geld ausgerichtet ist, den Reichtum. Und Paulus sagt, Habsucht ist Götzendienst, weil das Trachten nicht mehr auf Gott ausgerichtet ist, sondern auf den Besitz. Grobe Sünden, die Paulus hier aufzählt. Und er sagt, diese Sünden müssen getötet werden. Hier ist kein Raum für Toleranz. Hier ist kein Raum für Toleranz. Wie töten? Wie sollen wir töten? Wenn jemand das wahre Leben geschmeckt hat, wenn ein Mensch Christus geschmeckt hat, in ihm die Fülle und die Freude des Lebens erlebt hat, wenn er weiß, ich werde meine Ewigkeit bei meinem Herrn verbringen, dann werden diese Dinge auf der Erde keinen Reiz mehr auf mich ausüben. Sie werden mich kalt lassen. Es wird so einem Menschen leicht fallen, sie zu töten, weil er tot ist für die Sünde. Er wird entschlossen Nein zu ihnen sagen. Er ist mit Christus gestorben. Und wisst ihr, wie ein Toter reagiert, wenn man ihm eine Versuchung darreicht? Toter reagiert gar nicht mehr. Stell einem toten Alkoholiker eine Flasche Wodka aufs Grab. Der wird nicht danach greifen. Leg einem Habsüchtigen einen Goldbarren auf seinen Sarg. Der Sarg wird sich nicht öffnen. Beleidige einen Toten ins Angesicht und er wird nicht darauf reagieren. Die Versuchung zu diesen Sünden wird immer wieder an den Christen herantreten, unser Leben lang. Und dann sagt Paulus, dann sollst du sie töten. Du hast durch Christus den Sieg darüber. Wenn du als Christ sagst, das stimmt nicht, ich muss sündigen, dann ist das Unwahrheit, dann machst du Gott zum Lügner. Du machst Gott zum Lügner. Gott hasst die Sünde. Er hasst sie aus tiefstem Herzen. Und Sünde hat ihn das Wertvollste gekostet, seinen geliebten Sohn. Und ihr Lieben, Gott schaut bei Sünde nicht weg. Gott sieht sie. Und er schweigt nicht dazu. Auch wenn es manchmal so aussieht. Auch wenn es manchmal so aussieht. Gott wird und Gott muss Sünde richten. Und Paulus sagt hier, sein Zorn kommt über die Menschen, die das Evangelium von Jesus ablehnen und in ihren Sünden bleiben. Sie sind hier gemeint mit den Söhnen des Ungehorsams. Und die Sünden, die Paulus hier aufgezählt hat, waren keine Sünden, die in der Gemeinde in Kolossea vorkamen. Und das macht er ganz klar und ganz deutlich. Ja? Paulus sagt, die Sünden, die habt ihr getan, bevor ihr euch bekehrt habt zu Christus. Da lebtet ihr darin. Da war das eure Realität. Aber ihr habt Befreiung erlebt. Ihr habt Befreiung von diesen Sünden erlebt. Und in dieser Befreiung sollt ihr leben, weiterleben. Und ihr sollt weiter den Sieg haben über diese Sünden. Paulus nennt in diesem Abschnitt weitere Sünden. Er nennt hier Zorn, er nennt Wut, er nennt Bosheit, er nennt Lästerung, er nennt hässliche Redensart, er nennt Lüge. Und Paulus sagt, diese Sünden, die sollt ihr ablegen. Legt sie ab. Ablegen wie so ein altes Kleidungsstück, das dreckig ist, das schmutzig ist, das so verschwitzt ist. Diese Sünden, die hier Paulus nennt, würden wir nicht als grobe Sünden bezeichnen. Das sind wohl eher die Sünden, die noch gemeindefähig sind, die wir tolerieren. Legt es ab. Bekenne sie vor Jesus, sobald sie dir bewusst sind. Es ist die Art von Sünde, die uns im Alltag mal so schnell von der Hand geht. Man ist wütend. Man ist zornig. Man spricht ein böses Wort aus, hässliche Redensart. Und Paulus sagt hier, leg das ab. Leg das ab. Du sollst hier auch Sieger sein. Wie ist es bei uns, wenn wir durch den Tag laufen, wir machen uns dreckig, da ist ein Fleck plötzlich auf unser Hemd und wir entdecken diesen Flecken. Was tun wir? Wir ziehen das Hemd aus. Wir legen es beiseite und ich ziehe ein neues Hemd ab. Und das ist auch die Aufforderung, die Paulus hier hat. Wenn du das bei dir entdeckst, wenn der Geist es dir offenbart und sagt, Moment, da war ich zornig, da war ich wütend. Und das ist nicht in Ordnung. Dann leg das ab. Dann bitte Gott um Vergebung. Dann gehe zu Christus und sag, es tut mir leid, sobald dir die Sünde bewusst ist. Üb dich in der täglichen Reinigung. Bring die Sünden sofort zu Christus. Und es wird passieren, dass der neue Mensch immer weiter wachsen wird. Dass wir Christus immer weiter erkennen werden. Dass wir in der täglichen Gemeinschaft mit Christus immer mehr verbunden sind und mit ihm wachsen und zu ihm hinwachsen. Und dann wird es Realität und Praxis, zu Christus, nach Christus zu trachten, ihn zu suchen, weil die tägliche Gemeinschaft mit Christus gepflegt wird, weil sie ausgelebt wird, jeden Augenblick. Du wirst Christus mehr erkennen, weil du ein Mensch bist, der in der täglichen Gemeinschaft mit ihm lebst. Ein siegreiches Leben ist möglich. Wir müssen nicht davor kapitulieren, wie der Sisyphus, und sagen, es wird doch eh nie besser werden. Ich werde diese Sünde doch eh nie loswerden. Ich werde sie morgen wieder, oder den Felsen morgen wieder auf den Gipfel schleppen und dann rollt er wieder runter. Paulus sagt, sucht Jesus. Such Jesus und nicht dich selbst. Erwarte den Himmel jeden Tag. Leb in dieser Erwartung. Und Paulus sagt, geh keine Kompromisse mit Sünde ein. Sei kompromisslos gegenüber Sünde. Dulde sie nicht. Spiel nicht mit ihr, sondern töte sie. Möge der Herr uns dabei helfen, in diesem siegreichen Leben, in seinem Sieg zu leben und zu wandeln. Amen.